17.02.2019 0:10 Uhr. Was geschieht in Venezuela wirklich? Warum die vielleicht demokratischste Regierung der Welt beseitigt werden soll und welche Lügen von den westlichen Aggressoren konstruiert werden, um entstehende Demokratien im Keim zu ersticken. Nachfolgend ein aufschlussreiches Gespräch, welches Marla Janssen mit der Journalistin des lateinamerikanischen Senders Telesur, Abby Martin, und mit Peter König, dem Wirtschaftswissenschaftler, der im Juni im Rahmen der Internationalen Präsidentiellen Kommission für Wirtschaftsberatung nach Caracas gereist war, bereits im August letzten Jahres geführt hatte. Es zeigt einmal mehr die hässliche Fratze des westlichen, zutiefst kriminellen Superkapitalismus. JWD. 11.02.2019 eckige Klammer auf Quellen klar Punkt und RT Deutsch eckige Klammer zu Was geschieht in Venezuela wirklich? Venezuela unter seinem Präsidenten Nicolas Maduro kommt nicht aus den Schlagzeilen. Von Hunger, Gewalt, politischer Unterdrückung und einer Wirtschaft am Abgrund ist in den gleichgeschalteten großen Medien die Rede. Kaum ist am 20. August 2018 in Venezuela ein Reformprogramm inklusive Währungsreform in Kraft getreten, hagelte es in den westlichen Leitmedien nur so von Kritik. Die Währungsreform sei nach weniger als einer Woche gescheitert und die Regierung reagiere mit Verhaftungen, hieß es zum Beispiel in der Neuen Zürcher Zeitung vom 26. August 2018. Vom Linksdiktator wird gesprochen, dessen Plan nicht funktionieren werde. Jedoch wurden die Reformen in weiten Teilen der Bevölkerung, die unter dem rasanten Verfall ihrer Kaufkraft durch die Inflation gelitten hat, hoffnungsvoll begrüßt. So sind seit Montag in Venezuela neue Geldscheine im Umlauf. Der souveräne Bolívar löst den durch die Inflation entwerteten bisherigen, starken Bolívar ab. Nicht nur durch dieses symbolische Streichen von 5 Nullen hofft die Regierung, die bislang grassierende Hyperinflation zu beenden. Weitere Maßnahmen wurden eingeführt, wie eine Liste mit den Preisen für 25 Produkte des Grundbedarfs oder eine schrittweise Anpassung der Benzinpreise auf das Niveau der Nachbarstaaten. Bislang waren etwa 1 Cent für den Liter Treibstoff fällig, was einen massenhaften Benzinschmuggel, vor allem nach Kolumbien, zur Folge hatte. Nach einem Bericht der freien Journalistin Nodaira Rubio aus Caracas bleibe zwar die Unsicherheit, doch herrsche gut eine Woche nach Beginn der Wirtschaftsreformen in Venezuela Hochstimmung. Die Menschen konnten wieder Lebensmittel, wie Fleisch oder Hühnchen einkaufen, die noch Stunden zuvor für die große Mehrheit unerschwinglich waren. Eines ist offensichtlich, die gängige Darstellung in den großen westlichen Medien stimmt nicht mit der Darstellung freischaffender Medien überein, wie klar.tv zum Beispiel in eingeblendeten Sendungen aufzeigte. Woher kommt das und was geschieht tatsächlich in Venezuela? Das ist das Thema eines Gesprächs, das der internationale Fernsehsender RT Deutsch mit der US-amerikanischen freien Journalistin und Aktionskünstlerin Abby Martin und dem Schweizer Wirtschaftswissenschaftler Peter König führte. Beide waren erst kürzlich in Venezuela und haben mit den Leuten vor Ort gesprochen. Eckige Klammer auf. Eckige Klammer zu. Screenshot. Quelle RT Deutsch senkrechter Strich veröffentlicht, 21.08.2018 Lateinamerika der nächste Regimekange Abby Martin und Peter König über Machtspiele der USA in Venezuela. Marla Janssen spricht darüber mit der Journalistin des lateinamerikanischen Senders Telesur, Abby Martin, und mit Peter König, dem Wirtschaftswissenschaftler, der im Juni im Rahmen der Internationalen Präsidentiellen Kommission für Wirtschaftsberatung nach Caracas gereist ist. Die hungernden Menschen in Venezuela protestieren seit Jahren gegen den korrupten Diktator Nicolás Maduro. Das ist der gängige Narrativ in den Medien der USA und Deutschlands. Dabei geht es dem Westen bei seiner permanenten Einmischung um etwas ganz anderes. Mehr zum Thema Interview mit Vizeaußenminister Venezuelas massive Desinformationskampagne gegen unser Land. Immer wieder melden sich gewissenhafte Journalisten zu Wort und prangern den venezolanischen Präsidenten an. Dass zur Unterstützung Maduros mehrere Millionen Venezolaner auf die Straßen gehen, wird dabei kaum erwähnt. genau wie die Gewaltaktionen der oppositionellen Protestler, deren Anführer in der Opposition von den USA finanziert werden. Mehr zum Thema: Bundespressekonferenz. Bundesregierung will Attentatsversuch gegen Maduro nicht verurteilen. Natürlich ereignet sich das Ganze per Zufall in einem Land, das die größten Ölvorkommen der Welt hat. Auch die Tatsache, dass die von den USA unterstützte Opposition Venezuelas diese privatisieren will, wurde zu keinem Zeitpunkt hinterfragt. Wem nützen die Proteste, und was geschieht in Venezuela wirklich? Das ist das Thema der Diskussion. Mehr zum Thema: Washington versucht Psychospielchen gegen die Regierung in Venezuela. Wegen der vorherrschenden Desinformation hier ein Buchtipp zur bolivarischen Revolution. Venezuela, Bolivariana Revolution des 21. Jahrhunderts? Als kostenlose PDF-Datei verfügbar. Transkription RT-Reporterin: Wie kann das sein, dass ausgerechnet Venezuela, das Land mit dem größten Erdölvorkommen der Welt, seit Jahren in Armut und Korruption versinkt? Die Demonstrationen gegen den im Mai wiedergewählten Präsidenten Nicolás Maduro nehmen kein Ende. Die Opposition in Venezuela verlangt die Privatisierung der Ölreserven, die rund 95% des venezolanischen Exports ausmachen. Alleine diese eine Tatsache ist wert, einen genaueren Blick auf das südamerikanische Land zu werfen. Was geschieht tatsächlich in Venezuela? Welche Rolle spielt dabei das schwarze Gold? Warum lassen sich die EU und Deutschland diesen potenziellen Handelspartner entgehen? Darüber möchte ich heute mit zwei Gesprächspartnern diskutieren, mit der Journalistin des lateinamerikanischen Nachrichtensenders Telesur Abby Martin, zugeschaltet aus Los Angeles, und mit dem Wirtschaftswissenschaftler Peter König, der im Juni Venezuela besuchte und aus Andalusien zu uns geschaltet ist. Abby, du warst in Venezuela und hast von dort aus berichtet. In deinen Reportagen hast du mit den Demonstranten aus dem oppositionellen Lager wie auch mit den Regierungsanhängern gesprochen. Zwei Seiten, deren Ansichten kaum gegensätzlicher sein könnten. Die Anhänger der Opposition beklagen Hungersnot und Unterdrückung und bitten die USA um Unterstützung. Bilder von ihren Demonstrationen sind ständig in den Mainstream-Medien zu sehen. Bilder, die wir eher selten zu Gesicht bekommen, sind die von den Pro-Regierungsdemonstrationen. Laut den Anhängern des Präsidenten Maduro gibt es in ihrem Land keine Hungersnot. Sie beklagen, dass das Einzige, was das Land destabilisiere, die andauernden Demonstrationen gegen die Regierung seien, die häufig einen gewalttätigen Verlauf nehmen. Das Letzte, was Venezuela brauche, sei die Einmischung der USA, so die Anhänger Maduros. Woher kommt diese Spaltung in der venezolanischen Gesellschaft, ganz so, als ob sie in zwei verschiedenen Ländern lebten? Abby Martin: Gut, bevor ich nach Venezuela gefahren bin, habe ich natürlich nur diese Art von Kriegspropaganda gesehen, den Regimewechsel-Narrativ unserer als Waffen mobilisierten Berichterstatter. Sie sind ja so etwas wie eine Waffengattung im US-Imperium. Als ich dann vor Ort war, war ich daher wirklich überrascht, was es für Riesenlügen waren. Es gibt da sehr große Meinungsunterschiede, es kommt auf die Klasse an, der man in der venezolanischen Gesellschaft angehört. Also, ich war bei diesen Riesenmärschen dabei mit Zehntausenden von Venezolanern, die demokratisch und friedlich protestiert haben, ohne dass die Regierung sich in diese Proteste eingemischt hätte. Ich konnte mit ihnen sprechen und habe gefragt, wogegen sie nun eigentlich protestieren und was sie so täten. Und bei vielen von ihnen konnte man den Unterschied vom Sehen her feststellen. Nun, viele von ihnen waren weiße, Mittel- bis Oberschicht, das sah man an Kleidung und Schmuck, die sie getragen haben. Und viele von ihnen haben mehr oder minder in denselben Phrasen gesprochen, dass Maduro ein Diktator ist und so weiter. Bleibt man aber dran und fragt nach, warum sind sie hier, was geht hier vor, gewinnt man etwas mehr an Einsicht. Mir sagten sie, sie können nicht kaufen, was sie wollen. Ich folgte auch dem, sagen wir, faschistenflügelartigen Element dieser Proteste, welches von der Opposition gefördert und gleichzeitig übersehen wird, um den Regimewechsel-Narrativ auf der internationalen Bühne anzufachen. Und diese Protestierenden hatten Handgranaten in den Händen. Sie haben Verteilungslagerhallen niedergebrannt, sie haben Geburtskliniken angegriffen, 18 Meter Lastwagenzüge gekapert. Also habe ich sie gefragt, warum tut ihr das? Und einer der Leute sagte, weil ich hier kein Unternehmer sein darf, ich kann hier kein Geschäft aufbauen. Das hat mich verwirrt. Ich dachte, wartet mal, wir hören von der US-Presse, dass eure ganze Nation am Hungertuch nagt und ihr protestiert, weil ihr einen Schritt vor dem Abgrund steht, weil ihr hungert. Und das hier hat dem, was wir US-Amerikaner zu hören bekommen, vollkommen widersprochen. Diesem zynischen Narrativ, den die Venezolaner selbst anfachen. Und dann geht man zu einem richtigen Maduro-Demonstrationsblock. Bei diesem haben wir es mit 5 Millionen Menschen zu tun, von 20 Millionen Einwohnern eines Landes, das soeben Maduro für eine weitere 6-jährige Periode demokratisch gewählt hat. Da sind massive Gegenproteste, Massendemonstrationen für die Regierung und gegen die Proteste dieser Opposition. Und man kann den frappierenden Unterschied in der Klassendynamik sehen, da sind Afro-Venezolaner, indigene Völker, arme Leute aus den Barrios, den armen Vierteln, und zwar in Schwärmen. Und als ich sie gefragt habe, was sie denn davon halten, haben sie mich ausgelacht. Sie sagten, die US-Medien berichten nichts aus unserer Perspektive. Wir werden von den Pressekonzernen unsichtbar gemacht. Dort wirst du nichts aus unserer Perspektive hören. Sie sagten, dass die US-Kapitalisten, die US-Medien, überhaupt kapitalistische Medien, einen verzerrten Narrativ anbieten. Nein, wir verhungern nicht, sagten sie. Ja, es gibt landesweite Engpässe bei bestimmten Lebensmitteln, aber keine allgemeinen Lebensmittelengpässe, und sie standen ganz hinter Maduro. Das lässt einen schon an dieser alten Leier zweifeln, die wir ständig hören, Maduro sei ein Diktator, der Leute auf der Straße zusammenschießt, die gegen ihn protestieren. Das alles bricht doch komplett auseinander, sobald man nur ansatzweise die Klassendynamik in dem Lande versteht und was vor Ort los ist. RT-Reporterin, du hast es früher schon erwähnt, Maduro wird von den arbeitenden Klasse der Bevölkerung unterstützt. Wer sind aber die Opposition-ellen Demonstranten? Du sagtest, nur die wirklich reichen Leute, die Eliten wünschen sich die alten Zeiten zurück. Aber ich bezweifle, dass das diejenigen sind, die tatsächlich auf die Straße gehen. Wer sind also die Protestierenden, die den Rücktritt von Maduro verlangen? Abby Martin, also viele davon sind aus der wohlhabenderen oberen Mittelschicht der venezolanischen Gesellschaft. Und ja, es wäre unfair, die Massen von 10.000 Protestierenden dem Elitenkreis oder den Oligarchen zuzurechnen, die ihre Macht verloren haben, als Cafiz und Maduro sie übernommen haben. Und viele dieser Menschen haben von einem Wirtschaftskrieg gesprochen, der die Wirtschaft des Landes erdrosselt, wirklich dramatische Zerstörung hinterlässt und jeden Tag schlimmer wird. Die Geldentwertung geht gerade durch die Decke und das alles trifft den Menschen natürlich. Daher verlieren auch solche, die Maduro und davor Cafiz unterstützt haben, ihre Hoffnung. Viele, mit denen ich gesprochen habe, waren tatsächlich Chavistas. Sie haben gesagt, wir sind auf die Straße gegangen, um Druck auf die Regierung zu machen, nicht um die Opposition zu unterstützen. Also, ich denke, viele, die man auf der Straße demonstrieren gesehen hat, wollten einfach Druck auf Maduro machen, damit er die wirtschaftlichen Probleme löst. Haben aber gedacht, das Problem mit der Opposition ist, dass sie zu gespalten ist, um auf demokratischem Wege zu gewinnen. Viele, die auf der Straße waren, hatten ein genaues Verständnis davon, wie die Gesellschaft früher gewesen ist. Vor Cafiz demokratischer Wahl im Jahre 1999 haben in diesem Land Massaker auf den Straßen 3-0 Menschenleben gefordert. Eine schwere Wirtschaftskrise hat gewütet, von der Venezuela heute noch weit entfernt ist, eine viel, viel schlimmere. Darum verstehen diese Menschen, was auf dem Spiel steht, verstehen, dass Cafiz Millionen Menschen aus der Armut geholfen hat, die zuvor von den Oligarchen an der Macht unsichtbar gemacht wurden, welche die Gesellschaft und die ganze Region seit Jahrzehnten, wenn nicht Jahrhunderten kontrolliert hatten. Die Menschen wollen nicht in diese Zeit zurück. Sie wissen, was auf dem Spiel steht, aber der Wirtschaftskrieg wütet mittlerweile so übel, dass viele tatsächlich die Hoffnung in die Regierung verlieren, so wie wir sie auch verlieren würden. Überall, wo die Regierung sich einfach nicht aus einer solchen verzweifelten Lage hochreißen kann. Aber der Opposition wollen sie ihr Vertrauen ganz sicher nicht schenken, denn diese hat sich nur als der Feind entpuppt. Man sehe nur, wie die Bush-Regierung dort einen Coup angefacht hat. Sie haben Kafütz mit vorgehaltener Waffe entführt und 3 Tage festgehalten. Dabei haben sie sich wirklich enttarnt, sie haben die Verfassung auf den Kopf gestellt und sagten im Wesentlichen, dass sie das Erdöl wieder privatisieren wollen. Also die Menschen wollen nicht dorthin zurück. Sie sehen die sozialen Leistungen und alles andere, wodurch Maduro und Kafütz die Gesellschaft aus der Armut gehoben haben. Moderatorin klingt nach einem Szenario, das wir schon mal in anderen Ländern, auch hier in Europa, erlebt haben, zum Beispiel 2014 in der Ukraine. Herr König, Sie sagten mir vor kurzem, das Thema Venezuela interessiere Sie brennend. Warum das? Herr König, eben, weil ich denke, Venezuela ist der letzte Aushaltearm von Südamerika, nicht unter die Klaue von den USA, vollständig in die Klauen der USA, zurückzufallen. Das heißt, vor ungefähr so 20 Jahren haben sich die südamerikanischen Länder, oder lateinamerikanischen Länder begonnen, sukzessive mit freien Wahlen von der Monroe-Doktrin, Rede des US-Präsidenten James Monroe vom 1.12.1823, dass Lateinamerika von den USA kontrolliert werden müsse, zu trennen und sind demokratisch gewählt worden. Da waren ungefähr so 80%, schätzt man, der ganzen Bevölkerung waren in demokratisch gewählten, eher linksgerichteten Regierungen. Und die haben sich sehr, sehr selbstständig weiterentwickelt und sind ihre eigenen Wege gegangen. Und zwar haben sie sich auch von, eben von dem Diktat vom Norden, von den USA getrennt. Das war sehr wohl damals möglich, weil die USA engagiert war oder sogar heute noch ist, aber sehr engagiert war mit den Kriegen in Afghanistan und im Irak. Und deshalb wurden da eigentlich zu wenig Aufmerksamkeit, aus der Sicht der USA, an Südamerika geleitet. Und das hat sich innerhalb der letzten 3 bis 4 Jahren drastisch und sehr rasch geändert. Und zwar ist heute die Zahl praktisch umgekehrt, es sind vermutlich 2/3 oder vielleicht bis zu 80% der Bevölkerung von Südamerika sind wieder völlig im Griff der USA, kontrolliert von Washington. Und es geht wieder zurück zu dieser sogenannten Monroe-Doktrin, wo eigentlich ganz Südamerika, oder Lateinamerika, der Hintergarten von den USA ist, nicht wahr, und also kontrolliert werden muss. Und da gab es alle möglichen von Arten, wie das umgewälzt wurde innerhalb der kürzesten Zeit. Zum großen Teil eben durch interne, von außen manipulierte Parlaments-Coups, Handstreiche des Parlaments. Dann gab es Stürzungen über manipulierte Wahlen wie zum Beispiel Argentinien und Ecuador. Die Parlamentswahlen waren vor allem in Brasilien, Paraguay, Uruguay, sind da sehr, sehr markant gewesen, um diesen Umsturz zu bringen. Das heißt also, Venezuela hängt da noch drin und zwar ziemlich stark. Und die versuchen alles zu machen, Venezuela und Bolivien auch noch. Aber Venezuela ist da Vorrunner, Vorreiter. Eben auch wegen seiner Proximität, Zentralität oder seiner Nähe an die USA und seinen unheimlichen Ölreserven, die die USA unbedingt brauchen oder wollen. Moderatorin Hugo Kafütz ist ein Präsident gewesen, welcher die Wirtschaft des Landes enorm gestärkt hat. Er galt in der Bevölkerung als jemand, der Venezuela ein neues Selbstbewusstsein verliehen hat. Nun lesen wir in den Medien aber, dass die korrupte Maduro-Regierung das Volk wieder in die Armut treibt. Heißt das, dass Maduro damit gescheitert ist, im politischen und wirtschaftlichen Werk von Kafütz weiter voranzutreiben? Peter König: Nein, überhaupt nicht, im Gegenteil. Da wird natürlich sehr viel Anti-Venezuela-Propaganda gemacht, vor allem im Westen, von den Mainstream-Medien, sogenannten Mainstream-Medien, nicht wahr? Da redet man von Hungersnot und so weiter. Aber das gibt es nicht. Es gibt zwar tatsächlich in den Supermärkten nicht sehr viel zu kaufen, aber das kommt daher, weil eben die ganzen Importe, die werden umgeleitet. Und zwar werden die an der Grenze, das heißt also in den Häfen und Flughäfen, werden die von Banden organisiert, übernommen und sogar eben von außen gesteuerten Oppositionsgruppen werden die übernommen, die Transporteure werden bestochen. Das ist genauso wie damals in Chile, in 1973, als Allende wurde auf die genau selbe Art und Weise wurde gestürzt. Nur, er war nur 3 Jahre im Amt, und Kafütz hat innerhalb seiner 14 Jahre hat er sehr viel erreicht und einen sehr großen Hinterhalt geschaffen. Also ist es in Venezuela nicht so einfach, wie es damals in Chile war. Aber trotzdem, es geht in dieselbe Richtung. Und die Waren, die werden dann umgeleitet, anstatt dass die in die Supermärkte von Venezuela gehen, werden die nach Kolumbien geschmuggelt und dort kommen sie auf den schwarzen Markt und werden eben mit dem Schwarzmarkt oder Paralleldollar, werden sie zum Großteil von reicheren oder wohlhabenderen Venezolanern gekauft. Ja gut, da ist es heute noch genauso. Peru ist wahrscheinlich ähnlich reich wie Venezuela, das wird total gesteuert von den USA und wird ausgebeutet bis zum Es geht nicht mehr. Das Land hat so viele Bodenschätze und könnte so viel von diesem Reichtum ans Land, an die Bevölkerung weitergeben, aber im Gegenteil, die Bevölkerung hat in den letzten, würde ich sagen, 30, 40 Jahren hat sich kaum verändert. Die Armut ist genau dieselbe und der Reichtum, der fließt ab in die USA. Im Gegenteil, man kann sogar sagen, in Peru zurzeit gehen ungefähr von diesem manchmal phänomenalen Wachstumsrate des Bruttosozialprodukts 80% an 5% der Bevölkerung. Und es ist so ungefähr ähnlich oder war so ungefähr ähnlich in Venezuela damals. Heute ist es natürlich anders, nachdem Kafütz dann in den ersten, seit langem in den ersten demokratischen Wahlen 1998 mit ungefähr 56 oder ein bisschen mehr Prozent, das ist sehr viel für Venezuela im ersten Durchgang, gewonnen hat und dann bis 2013 regiert hat. Der hat unheimlich viel Sozialdienste und sozialen Mehrwert geschafft im Land und die Bevölkerung mächtig verbessert, eben den Wohlstand mächtig verbessert gesundheitsmäßig, ausbildungsmäßig und auch im ganzen Sozialabsicherungsnetze hat er gebaut und so weiter. All das mit der Verteilung durchs Öl verdankten Wachstums. Und als er dann 2013 an einem Krebs starb und heute ist es ein offenes Geheimnis, dass das eine Ermordung war, wurde eben das Zepter dem Maduro übergeben, das heißt einfach nicht so übergeben. Maduro wurde ebenfalls demokratisch gewählt und er hat das weitergeleitet und macht natürlich diese Politik des Chavismus, betreibt er weiter und muss natürlich jetzt von den USA daran gehindert werden auf jede Art.